Augen ohne Morgen, fühl die Wände Stück für Stück. Zerrisse wie Kalender, doch sie führen nicht zurück. Ein Mutterherzes Kompass schlägt im Vakuum der Zeit. Und jedes seiner Beben haucht den Kindern Frühling ein. Ich nähe aus Fetzen Märchen mal Sonnen auf Beton. Versteck die Himmel hinter Liedern, damit die Angst zerschellt daran. Ich wiege kleine Träume, bis das Neonlicht leis verglüht. Dann flüstere ich der Finsternis. Du kriegst uns nicht, du brichst uns nicht. Jeder Atem sagt, wir bleiben, jedes Herz wird unser Licht. Jede Träne wird zum Funken, der die böse Welt zerbricht. Hinter Stahltüren im Kerker blüht ein Lied, leise aber Weinvers, der durch die Ritzen dringt und ruft. Ich bin noch da, die Hoffnung trägt mein Flüstern wird ein Schrei. Schließlich bricht der Keller auf und das Licht, es macht uns frei. Ich schreib die Namen meiner Kinder an die träge Wand aus Stein, damit die Mauern bezeugen können, dass wir mehr sind als nur Schein. Ich teile das Brot in Sterne, verteile Lachen wie ein Kleid und jeder Bissen Zuversicht verkleinert unser Leid. Dann zerbricht die Welt im Keller, als Kerstin nach dem Himmel greift. Wir tauchen in das Tageslicht vorbei, die Zeit voll Schmerz und Leid. Die Freiheit füllt die Lunge, wir lernen neu zu gehen und jede Narbe auf der Seele schreibt. Wir haben überlebt. Jeder Atem sagt, wir bleiben, jedes Herz wird unser Licht. Jede Träne wird zum Funken, der die böse Welt zerbricht. Hinter Stahltüren im Kerker blüht ein Lied, leise aber Weinvers, der durch die Ritzen dringt und ruft. Ich bin noch da, die Hoffnung trägt mein Flüstern wird ein Schrei. Schließlich bricht der Keller auf und das Licht, es macht uns frei. Mein Name bleibt mein Anker, doch mein Lied gehört euch allen. Jeder Atem sagt, wir leben, jede Seele hat nun Licht. Jedes Lachen wird zum Funken und die böse Welt zerbricht.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Willkommen bei Jenseits der Beweise und einer weiteren Sonderfolge zu einem Fall, der Österreichs Rechtsgeschichte, seine Medien und unser aller moralisches Koordinatensystem seit Jahren herausfordert. Sie erinnern sich. Vor kurzem haben wir gemeinsam mit dem Podcast Blutzeuge eine intensive Doppelfolge zum Fall Josef Fritzl veröffentlicht. Wenig später folgte unsere erste Sonderausgabe, in der wir die Gerichtsreporterin Ilse Probst interviewten, um die Perspektive einer Augenzeugin der damaligen Verfahren einzunehmen. Diese drei Sendungen legten ein Fundament, die Chronologie der Taten und Ermittlungen, die entscheidenden juristischen Wegmarken, die psychologischen und forensischen Befunde und die Frage, wie ein Rechtsstaat mit einem Täter umgeht, der als Inbegriff des Monströsen gilt. Mein Name ist Dr. Maximilian von Schattenreich und ich begleite Sie heute mit der gebotenen Nüchternheit, wenn wir über ein gerade begonnenes neues Kapitel dieses Falles sprechen. Die promovierte Rechtswissenschaftlerin und Verteidigerin von Josef Fritzl, Astrid Wagner, hat erneut einen Antrag auf Haftentlassung gestellt, ein Vorgang, der juristisch vorgesehen ist, gesellschaftlich polarisiert und psychologisch heikel bleibt. Und genau deshalb erscheint diese Folge. Um Sie, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, präzise über die aktuelle Lage zu informieren, die juristischen Parameter zu erläutern und die forensisch-psychologische Gefährlichkeitsprognose in ihren Konsequenzen einzuordnen. Ohne Pathos, ohne billige Empörung, ohne Relativierungen. Was erwartet Sie? Zunächst ein konzentrierter Überblick über das rechtliche Verfahren. Wann und unter welchen Voraussetzungen kann eine bedingte Entlassung aus lebenslanger Freiheitsstrafe gewährt werden? Welche Rolle spielen Spezial- und Generalprävention? Was bedeutet Entlassungsvorbereitung konkret, vom Sozialtraining bis zu begleiteten Ausgängen? Anschließend betrachten wir die medizinisch-psychologischen Aspekte, die im Raum stehen. Das hohe Alter des Verurteilten, Hinweise auf kognitive Abbauprozesse und die Frage, wie sich dies auf eine aktuelle Gefährlichkeitsbeurteilung auswirkt. Schließlich ordnen wir die ethische Dimension ein. Wie lässt sich Rechtsgleichheit mit dem berechtigten Bedürfnis nach Gerechtigkeit und dem Respekt gegenüber den Opfern denken? Dabei bleiben wir ganz nah an der Quelle. Wir stützen uns neben bereits bekannten Fakten auf die aktuellen Ausführungen von Astrid Wagner in ihrem Podcast Plädoyer für Verbrecher, den ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Ich werde Ihre wichtigsten Aussagen einerseits wörtlich zitieren und andererseits fachlich für Sie einordnen. So erhalten Sie beides, die Originalstimme der Antragstellerin und die kriminalwissenschaftliche Analyse Ihrer Argumente. Die Auswahl der O-Töne folgt dabei dem Grundsatz, nur das zu zitieren, was für das Verständnis, die Analyse und die kritische Einordnung des Falls zwingend erforderlich ist. Doch dieser Fall ist mehr als ein Prüfstein für Paragraphen. Er berührt Leid, das nicht vergeht. Welche Gutachten und Beobachtungen führen zu der Behauptung, Josef Ritzel sei heute ein anderer Mensch? Und was folgt daraus? Juristisch, forensisch und gesellschaftlich. Lassen Sie uns beginnen. Bevor wir uns den Argumenten von Astrid Wagner widmen, müssen wir verstehen, auf welchem juristischen Fundament ihr aktueller Antrag steht. Das österreichische Strafrecht sieht vor, dass bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe frühestens nach 15 Jahren geprüft werden kann, ob eine bedingte Entlassung in Betracht kommt. Diese Überprüfung ist kein Automatismus, sondern eine Kannbestimmung. Das Gericht in Form eines dreiköpfigen Richtersenats muss im Einzelfall prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Entscheidung über eine mögliche bedingte Entlassung spielen mehrere Faktoren zusammen, die in ihrer Gewichtung von Fall zu Fall variieren. Im Zentrum steht die Spezialprävention, also die Einschätzung, ob von der verurteilten Person gegenwärtig noch eine konkrete Gefahr ausgeht. Ergänzt wird dies durch die Generalprävention, die den Blick auf die Gesellschaft richtet und fragt, welche Signalwirkung eine Entlassung entfalten würde, also ob sie das Vertrauen in den Rechtsstaat stärkt oder untergräbt. Hinzu kommt das Vollzugsverhalten, das Auskunft darüber gibt, wie sich die Person während ihrer Haft geführt hat, ob sie Regeln respektiert, Konflikte meidet und sich in den geregelten Alltag eingefügt hat. Schließlich ist die Sozialprognose entscheidend. Sie beurteilt, ob es für die Zeit nach der Haft ein tragfähiges, realisierbares Konzept gibt, mit Wohnsituation, sozialem Umfeld und Unterstützungsstrukturen, die eine Rückkehr in ein straffreies Leben überhaupt möglich machen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei auch, ob eine Entlassungsvorbereitung stattgefunden hat, also ob die Person überhaupt schrittweise gelernt hat, wieder außerhalb von Gefängnismauern zu agieren. Bereits vor 2 Jahren wurde Fritzl aus dem Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug verlegt, ein Schritt, der von der Staatsanwaltschaft angefochten wurde. Damals, so Wagner, habe Fritzl den ersten Antrag sogar selbst zurückgezogen, aus Angst vor Angriffen anderer Häftlinge.
Irgendjemand hat ihn offenbar eingeredet, dass er im Normalvollzug von anderen Insassen attackiert werden könnte, ja, dass man ihm hier eben, dass man ihn zusammenschlagen wird, ja. Und diese Angst habe ich ihm natürlich nehmen können.
Nach 17 Jahren Haft sieht Wagner die Voraussetzungen für einen Antrag auf Haftentlassung als erfüllt und bringt es in ihrem Podcast auf den Punkt.
Weil es das Gesetz eben gibt und das Gesetz gilt für alle gleich.
Allerdings, so gibt sie zu, wurde bisher keinerlei Entlassungsvorbereitung betrieben. Kein Sozialtraining, keine begleiteten Ausgänge. Und damit fehlen wesentliche Voraussetzungen für eine Entlassung. Deshalb habe sie auch einen Eventualantrag gestellt. Sollte das Gericht noch nicht bereit sein, Fritzl zu entlassen, solle es zumindest anordnen, dass sofort mit begleiteten Ausgängen und Sozialtraining begonnen wird.
Weil für mich ist es unverständlich, dass da überhaupt nichts unternommen wird. Ich meine, der Herr Fritzl bekommt zwar eine sehr gute Psychotherapie nach wie vor, aber das ist natürlich zu wenig. Er muss auch Ausgänge bekommen. Und schon damals vor 2 Jahren haben sich ja Leute eingebildet, es hat aber leider nicht gestimmt, dass der Herr Fritzl gesichtet worden wäre im Kaffeehaus. Mhm. Ja. Und das wird jetzt hoffentlich bald einmal Realität, dass er eben in Krems einmal in ein Kaffeehaus geht und einmal wieder sozusagen ein bisschen die Luft der Freiheit erstmals wieder schnuppert.
Wagners Hauptargument stützt sich auf ein aktuelles psychiatrisches Gutachten der forensischen Psychiaterin Frau Primaria Adelheid Kastner. Diese hat Fritzl vor rund 2 Jahren erneut eingehend untersucht, mit stundenlangen Gesprächen, körperlichen Untersuchungen und psychologischen Tests. Das Fazit, so Wagner.
Und die Frau Dr. Kastner ist zum Ergebnis gekommen, sagen wir auf den Punkt gebracht, dass der Herr Fritzl in keiner Weise noch gefährlich ist, ja. Also es hat ein massiver Gefährlichkeitsabbau stattgefunden, aber noch mehr ist sie eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass es eine fortschreitende Demenzerkrankung gibt. Also das ist auch für mich bereits erkennbar. Und dass diese Demenzerkrankung zu einem, so schreibt sie wörtlich, Umbau der Persönlichkeit geführt hat. Also zusammengefasst, er ist ein ganz anderer Mensch.
Nach Wagners Darstellung ist Fritzl körperlich noch vergleichsweise fit, aber psychisch und kognitiv im Abbau. Er sei weinerlich geworden, fühle sich schnell verlassen, verliere sich in unrealistischen Vorstellungen und sei manchmal in einer eigenen, merkwürdig heiteren Scheinwelt gefangen, in der er glaubt, beliebt zu sein und sogar von einem Chor oder einer Fußballmannschaft bei seiner Entlassung empfangen zu werden. Aus Sicht der Verteidigung sind dies Anzeichen einer grundlegenden Wesensänderung, die die Wiederholungsgefahr praktisch auf 0 reduziere. Und damit, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, befinden wir uns in einer ethischen Dimension, in der die Spannung deutlich wird, die diesen Fall so brisant macht. Rechtsgleichheit versus Opferinteressen. Wagner betont immer wieder den Grundsatz der Gleichbehandlung. Das Gesetz gilt für alle gleich. Wer formal die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung erfülle, müsse, unabhängig von der moralischen Empörung, diese Chance zumindest geprüft bekommen. Gleichzeitig verweist sie auf Fritzls angebliche Reue.
Er bricht auch immer wieder in Tränen aus, wenn er über diese Straftaten spricht, über das, was eben geschehen ist, ja, dass er eben seine Familie zerstört hat, dass er Menschenleben quasi zerstört hat. Ja. Man muss ja jemanden nicht töten, um ihn zu zerstören. Man kann jemanden ja auch psychisch zerstören. Und das ist ihm alles bewusst. Das ist sicherlich die Auswirkung der jahrelangen Psychotherapie.
Doch genau hier beginnt die Debatte. Ist dies genuine Reue oder lediglich der Ausdruck eines Menschen, der sich seiner Lage bewusst ist oder diese aufgrund einer fortschreitenden Demenz bereits vergessen hat? Und wiegt die Chance auf Resozialisierung schwerer als die bleibende Belastung der Opfer? Denn so wie das Recht Gleichheit fordert, verlangt es auch Schutz. Schutz für Elisabeth und ihre Kinder. Schutz vor Retraumatisierung. Schutz vor einer Signalwirkung, die im schlimmsten Fall das Vertrauen in die Strafjustiz untergraben könnte. Astrid Wagner fasst ihre Position am Ende ihres Podcasts in einen Satz, der fast wie ein Schlussplädoyer wirkt.
Und dass also kein Mensch nur böse ist, dass kein Mensch böse geboren ist. Und ich hoffe, dass gerade am Fall Fritzl sozusagen die Gesellschaft auch eine Möglichkeit haben wird oder die Menschen zu lernen, ja, dass man auch verzeihen kann und dass ein Mensch sich einfach weiterentwickelt. Und die Frau Dr. Kastner hat es ja gesagt, es hat ein Umbau der Persönlichkeit stattgefunden. Der Herr Fritzl aus dem Jahr 2025 ist eben nicht mehr der Herr Fritzl aus dem Jahr 2008. Das ist ein ganz ein anderer Mensch und das muss man halt entsprechend auch zur Kenntnis nehmen.
Es ist ein Plädoyer, das den Rechtsstaat als lernende, verzeihende Instanz begreift, selbst gegenüber jenen, die einmal als die gefährlichsten Straftäter des Landes galten. Sollte das Gericht zustimmen, will Wagner Fritzl nicht einfach vor die Gefängnistür setzen. Sie plant für ihn betreutes Wohnen, möglicherweise in Oberösterreich oder Niederösterreich, dort, wo er glaubt, noch Freunde und Bekannte zu haben.
Aber er hat halt doch die Vorstellung, lieber ein Haus, Selbstversorger, Garten, Ziege. Also solche Vorstellungen hat er immer wieder.
Wir haben soeben das Plädoyer von Astrid Wagner gehört. Ein Appell an die Menschlichkeit, an das Verzeihen, an die Überzeugung, Josef Fritzl sei im Jahr 2025 ein anderer Mensch als 2008. Doch als treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen Sie längst, dass meine Ausführungen nicht einseitig sind. Nach dem Plädoyer für das Verzeihen muss zwingend das Gegenplädoyer folgen. Ein Blick aus der Perspektive der Opfer, der Justiz und der forensischen Einschätzung, wie er im historischen Verfahren und den vorangegangenen Folgen des Mehrteilers zum Fall Fritzl dokumentiert wurde. Denn erinnern wir uns, Frau Primaria Adelheid Kastner, die wohl bekannteste forensische Psychiaterin Österreichs, beschrieb Fritzl im Gerichtsverfahren nicht als gebrochenen Greis, sondern als gefährlichen Mann, der auch im hohen Alter noch nicht als harmlos gelten kann. Ohne intensive, dauerhafte therapeutische Maßnahmen bestehe Wiederholungsgefahr, sollte er jemals in Freiheit gelangen. Ihre Diagnose? Eine schwer gestörte Persönlichkeit, tief verwurzelte Gewaltbereitschaft, völlige Empathielosigkeit. Sie empfahl dem Gericht nicht mildernde Umstände, sondern die Einweisung in eine geschlossene Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, bis zum Lebensende. Ihr Gutachten war für das Gericht von zentraler Bedeutung. Es zeigte klar, Fritzl ist voll schuldfähig, trägt volle Verantwortung für jedes seiner Verbrechen. Mord durch Unterlassen, Sklaverei, Vergewaltigung, Freiheitsentziehung, Nötigung und Inzest. Die Geschworenen sprachen ihn einstimmig in allen Punkten schuldig. Am 19. März 2009 folgte das Urteil lebenslange Haft plus Unterbringung in der forensisch-psychiatrischen Abteilung. Die Botschaft war eindeutig, dieser Mann darf nicht mehr in die Freiheit zurückkehren. Und hier, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liegt der neuralgische Punkt. Was bedeutet eine mögliche Entlassung für Elisabeth, Josef Fritzls Tochter, die er über 24 Jahre lang in seinem Kellerverlies gefangen hielt und sie mindestens jeden dritten Tag vergewaltigte, sodass sie 7 Kinder von ihm zur Welt bringen musste? Und was bedeutet eine mögliche Haftentlassung von Josef Fritzl für genau diese Kinder, die teils zusammen mit ihrer Mutter in völliger Isolation aufwuchsen, teils bei Josef Fritzl und seiner Frau mit dem Geheimnis ihrer Herkunft leben mussten? Wir stehen an einem Punkt dieser Debatte, an dem die Emotionen nicht ausreichen. Hier braucht es Präzision. Denn die Frage lautet, dürfen Alter und Demenz tatsächlich dazu führen, die Konsequenz und Eindeutigkeit eines einmal gefällten Urteils aufzuweichen? Im März 2009 war der Tenor eindeutig. Frau Primaria Kastner beschrieb Josef Fritzl damals als einen Mann, der ohne engmaschige therapeutische Maßnahmen eine Gefahr für andere bliebe. Ihr Gutachten war scharf, unmissverständlich und zielte auf eine dauerhafte Verwahrung in einer geschlossenen Anstalt ab. Heute, in einem neuen Gutachten, wird dieser gleiche Mann von derselben Expertin als in keiner Weise noch gefährlich eingestuft, mit dem Zusatz, es habe ein Umbau der Persönlichkeit stattgefunden, bedingt durch Demenz und Alter. Hier liegt ein Spannungsfeld, ein scheinbarer Widerspruch. Hat sich Fritzl tatsächlich so fundamental verändert? Oder hat sich lediglich der Bewertungsmaßstab verschoben? Denn wir müssen uns fragen, ist dieser Umbau das Ergebnis einer inneren Wandlung, einer moralischen und emotionalen Neuorientierung oder schlicht das Produkt aus über einem Jahrzehnt medizinischer Versorgung, Therapie und abgeschotteter Unterbringung im sichersten Vollzugssystem, das Österreich kennt? Wenn er heute als ungefährlich gilt, dann möglicherweise nur, weil er seit 17 Jahren unter Bedingungen lebt, die jede Gelegenheit zur Tat unmöglich machen. Und selbst wenn ein dementer Mensch im Gespräch Tränen zeigt, können wir das tatsächlich als authentische Reue werten? Reue setzt voraus, dass man die eigene Tat in ihrer Tragweite versteht, dass man die Verbindung zwischen dem eigenen Handeln und dem Leid anderer klar erfassen kann. Eine fortschreitende Demenz aber löst genau diese Fähigkeit Stück für Stück auf. Erinnerungen verschwimmen, Selbst- und Fremdwahrnehmung verändern sich, moralische Reflexion wird brüchig. Was bleibt, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine unbequeme Frage. Wenn wir einem Täter verzeihen oder ihm die Freiheit zurückgeben, weil er alt und gebrechlich ist, was sagen wir damit über die Bedeutung eines Urteils? Und was sagen wir den Opfern, dass die Strafe, die einst als notwendig und dauerhaft galt, doch nur so lange gilt, wie der Täter geistig und körperlich stark und gesund ist? Oder dass extreme Verbrechen irgendwann aufgrund des biologischen Verfalls des Täters aufgeweicht werden dürfen? Das ist der Kern dieses Dilemmas. In diesem Fall geht es nicht nur um Josef Fritzl. Es geht um die Frage, ob Gnade hier eine Tugend wäre oder ein Verrat an der Klarheit und Konsequenz, mit der dieses Urteil damals gefällt wurde. Und was passiert mit den Opfern? Stellen wir uns vor, sie erfahren, dass der Mann, der ihnen das angetan hat, der ihr Leben für immer geprägt hat, wieder durch die Straßen gehen und sich in ein Kaffeehaus setzen könnte, auch wenn er alt, gebrechlich, dement wäre. Die reine physische Gegenwart, die mediale Berichterstattung, das Wissen, dass er irgendwo draußen ist, könnte alte Traumata reaktivieren, Schlaf rauben, Angst zurück ins Leben tragen, das sie sich mühsam aufgebaut haben. Die österreichische Justiz hat bislang aus guten Gründen betont, dass eine Freilassung aus generalpräventiven Gründen nicht in Betracht kommt. Denn dieser Fall ist einzigartig in seiner Grausamkeit und seinem Ausmaß. Eine Entlassung könnte, unabhängig von Fritzls tatsächlicher Restgefahr, als Signal wirken, dass selbst die extremsten Verbrechen irgendwann abgesessen sind. Das wäre ein fatales Signal für Opfer anderer Gewaltverbrechen. Astrid Wagners Bild vom Umbau der Persönlichkeit steht somit im Spannungsfeld zu Kastners ursprünglicher Einschätzung und zur kollektiven Verantwortung, die Justiz und Gesellschaft gegenüber den Opfern tragen. Elisabeth und ihre Kinder haben keinen Schlussstrich ziehen können, nicht 2008, nicht 2009, nicht heute. Für sie ist die Vorstellung, dass Josef Fritzl noch einmal frei lebt, kein abstraktes Rechtsproblem, sondern eine unmittelbare existenzielle Bedrohung ihrer Sicherheit und ihres inneren Friedens. Das, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist der Grund, warum man in diesem Fall nicht nur den Antrag, sondern auch die Folgen bedenken muss. Zwischen Verzeihen und Sicherheit besteht kein Automatismus. Und gerade hier könnte die Justiz zu dem Schluss kommen, dass die Unantastbarkeit der Opferinteressen und die Symbolkraft des Urteils schwerer wiegen als jede noch so eindringliche Bitte um Gnade. Die Entscheidung liegt, wie schon damals, beim Gericht. Aber die Last der Erinnerung tragen andere. Und für sie bedeutet Freiheit für Josef Fritzl nicht Rechtsgleichheit, sondern das erneute Aufreißen einer Wunde, die niemals verheilt ist. Gerechtigkeit bedeutet nicht, die Vergangenheit zu ändern, sondern die Zukunft zu schützen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das Gericht mit allen verfügbaren Fakten, Gutachten und dem Bewusstsein für die Schwere dieses Falls die richtige Entscheidung treffen wird. Bleiben Sie wachsam und lassen Sie nie zu, dass Mitgefühl den Blick für Konsequenz und Verantwortung trübt. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Der True Crime Podcast. Jetzt abonnieren.